dieses Ergebnis erfordert auch ein Handeln. Und wenn man das erkannt hat, wird man auch zum Glauben durchbrechen.
Okay. Wir haben Sie gestern Abend schon etwas kennengelernt als jemand, der die Bibel sehr, sehr schätzt, dem die Bibel sehr, sehr wertvoll ist, persönlich. Sie haben unter anderem gestern Abend gesagt, die Bibel gibt uns Antworten auf die existenziellen Fragen des Lebens. Woher kommen wir? Wozu sind wir da? Wohin gehen wir? Nun würde ein Kritiker aber natürlich sofort zurückfragen, tun andere Bücher das nicht auch? Tut das nicht jedes religiöse Buch in irgendeiner Art und Weise? Warum sind Sie gerade bei der Bibel gelandet?
Weil die Bibel auf allen Wissensgebieten die Wahrheit durchhalten kann. Das kann kein anderes religiöses Buch. Es mag sein, dass in anderen religiösen Büchern auch bestimmte Wahrheiten drinstehen, punktuell aber nur. Aber wenn man das Gesamte sieht, dann fallen alle Bücher letztlich ab gegenüber die Bibel, gegenüber der Bibel.
Okay. Sie haben gestern Abend auch gesagt, die Bibel sagt über sich selber, wie sie verstanden werden möchte. Haben zwei Stellen, zwei Aussagen zitiert aus der Bibel, wo Verfasser zum Beispiel sagen, alle Schrift wurde von Gott eingegeben. Also die Bibel sagt von sich, sie kommt von Gott. Petrus sagt, da haben nicht einfach nur Menschen geschrieben aus sich selbst heraus, sondern da haben Menschen geschrieben, weil sie getrieben wurden von Gott, von Gottes Geist her. Auch da wieder die kritische Zurückfrage, behauptet nicht jedes religiöse Buch, dass es von Gott kommt?
Behaupten kann man vieles. Aber die Frage ist, ob alles einer Prüfung standhält. Und das wollen wir ja heute Morgen auch versuchen zu tun.
Ich habe vor einigen Tagen mich nochmal im Internet schlau gemacht, habe einen Vortrag von Ihnen gefunden auf YouTube mit dem Titel »Nur die Klugen kommen in den Himmel«. Es war eine Predigt über ein neutestamentliches Gleichnis. Und die Predigt, ich muss zu meiner Schande sagen, ich hatte die Zeit nicht mehr, die Predigt anzuhören, aber der Titel hat mich sehr angesprochen. Und dann habe ich gelesen, was an Kommentaren drunter stand. Man kann ja Kommentare eingeben, wenn man sich ein YouTube-Video anguckt. Und da ist nur ein Kommentar drunter. Ich weiß nicht, ob die Predigt zu wenig Leute gehört haben, aber der sie gehört hat, der hat einen Kommentar gepostet und hat geschrieben, nur die Klugen kommen in den Himmel, Bindestrich, die Klugen wissen, dass es keinen Himmel gibt, hat er dann geantwortet. War wohl ein Kritiker. Wenn Ihnen das jemand sagt, was antworten Sie darauf?
Da frage ich, was für eine Informationsquelle haben Sie, dass es keinen Himmel geben soll? Und dann geht das immer so aus, dass niemand eine Informationsquelle nennen kann.
Wenn er sagen würde, die Wissenschaft, die Evolution?
Nein, das ist ja, die Wissenschaft kann nichts bezüglich Himmel und Hölle sagen.
Okay.
Das ist außerhalb des Erfahrungsbereichs, des Messbereichs der Wissenschaft. Also dann überschreitet die Wissenschaft die Grenze und liegt völlig außerhalb dessen, was Wissenschaft überhaupt leisten kann.
Was kann Wissenschaft leisten?
Wissenschaft kann nur leisten, was wir beobachten und messen in dieser Welt. Und zwar, was wir im Augenblick messen. Wir können nichts, noch nicht mal etwas sagen, wie es früher war, nur ganz ansatzweise. Und auch über die Zukunft kann die Wissenschaft nichts sagen.
Was hat Sie als Wissenschaftler, das ist meine letzte Frage, was hat Sie als Wissenschaftler dann dazu gebracht, dass Sie selber sich angefangen haben, mit der Bibel auseinanderzusetzen? Ich nehme an, Sie sind ja nicht einfach von Geburt an biblisch, ein Bibelfan oder so. Sie haben gestern Abend etwas erzählt, 1972, da war ein ganz einschneidendes Erlebnis bei Ihnen, eine persönliche Begegnung auch mit diesem Gott der Bibel, aber was hat Sie eigentlich dazu bewogen, als studierter Mann, als Informatiker, als Diplom-Ingenieur, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen?
Das fing eigentlich damit an, dass wir nach dem Krieg in Niedersachsen auf einem Dorf wohnten und in diesem Dorf hat eine Gemeindeschwester in ihrem sehr kleinen Zimmer, der hatte nur ein Zimmer, Kinderstunden abgehalten. Da habe ich zum allerersten Mal etwas von der Bibel überhaupt gehört. Und sie hat dort Kinderstunden gemacht am Sonntagmorgen und sie schlug ihre Bibel auf und erzählte uns die Geschichten von Jesus. Das hatte ich noch nie gehört und das ging tief in mein Herz hinein. Das hat mich sehr bewegt und dann sind wir weggezogen und ich habe lange Jahre eigentlich nichts so Verbindliches gehört wie damals von dieser Schwester Erna. Und dann erst 1972 gab es eine große Evangelisation in der Stadthalle in Braunschweig. Da wurde in dem Sinne gepredigt, wie das sich Schwester Erna erklärt hat in der Bibel. Der Mann nahm die ganze Bibel ernst. Und da habe ich gedacht, das ist es. Und daraufhin habe ich dann eine Entscheidung getroffen, zusammen auch mit meiner Frau, dass wir diesem Jesus folgen wollen. Ich habe nicht geahnt, was das für Folgen hat. Das Ergebnis kann ich heute so etwas sagen. Ich bin inzwischen auf allen 5 Erdteilen gewesen mit dieser Botschaft von Jesus. Und dann kann ich sagen, das hat sich wirklich gelohnt, in der Spur Jesu zu gehen.
Schön, vielen Dank. Wir sind sehr gespannt auf das, was Sie vorbereitet haben und was Sie uns heute weitersagen wollen. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Hier. Kann ich das erste Bild haben? Ja, zunächst mal grüezi miteinander. Das ist für einen Ostpreußen ganz schwer auszusprechen, das muss man mal bedenken. Ja, ich komme mit meiner Frau aus Braunschweig, damit man genau weiß, wo das liegt. Ein Freund von mir hat 5 Punkte vom Rande Europas genommen und die Koordinaten in einen Computer eingegeben und ausrechnen lassen, wo der Mittelpunkt liegt. Und überraschenderweise kam heraus, dass der Kohlmarkt von Braunschweig der Mittelpunkt von Europa ist. Jetzt wissen Sie genau, woher wir kommen. Aber ich gebe zu, die Wahl der Punkte hat das natürlich sehr beeinflusst. Wenn man die Punkte ein wenig anders wählt, ist es überhaupt kein Problem hinzukriegen, dass Quad im Mittelpunkt von Europa liegt. Also das verbindet uns miteinander, dass wir alle vom Mittelpunkt Europas herkommen. Ja, in der Technik ist es üblich, in den Ingenieurwissenschaften, dass man Werkstücke prüft. Ob sie eine hohe Zugfestigkeit haben oder ob sie eine gewisse Härte aufweisen, das wird alles eingehend geprüft. Oder hier sehen wir die Härteprüfung nach Brinell. Das wird alles sehr sorgfältig in den Ingenieurwissenschaften durchgeführt. Und genau das, was wir hier sehen, bis zum Rande der Bruchfestigkeit geht man, um zu ermitteln, wie hart, wie zugfest und so weiter ein Stahl ist. Und das Entscheidende ist jetzt, dass wir die Bibel auch prüfen wollen und sie lässt sich prüfen. Und was ist das wichtigste Kriterium bei der Bibel? Natürlich nicht die Härte, auch nicht die Zugfestigkeit, sondern das entscheidende Kriterium der Bibel ist die Wahrheit. Und das ist eine Kernfrage, ob die Bibel wirklich in allem wahr ist. Oder ist das ein Märchenbuch? Können wir das direkt neben Grimms Märchen hinstellen im Bücherschrank und sagen, beides ist gleichwertig? Und das wollen wir sehr eingehend prüfen und das soll jetzt in den nächsten Minuten geschehen. Wenn die Bibel wahr ist, dann haben wir automatisch die Antwort auf viele Fragen, die uns bewegen. Dann wissen wir, woher wir kommen, dann wissen wir, warum wir hier auf der Erde leben und dann wissen wir auch, wo wir einmal hingehen. Das wissen viele Menschen nicht, aber mit der Bibel in der Hand bekommt man diese Antworten. Wenn man der Bibel glauben kann, wenn sie wirklich wahr ist, dann wissen wir auch, wer Gott ist und wer Jesus ist. Dann können wir auch die Welt deuten und sind nicht abhängig von den Philosophen, was sie uns erzählen. Und dann können wir auch viele Irrtümer, die heute in der Welt verbreitet werden, entlarven als Irrtümer. Dann haben wir den Maßstab für unser Leben gefunden und dann haben wir auch den Kompass zum Himmel. Also wir sehen, es hängt sehr, sehr viel davon ab, ob die Bibel wahr ist. Und das müssen wir sehr eingehend prüfen. Und die Frage ist, lässt sich die Wahrheit der Bibel prüfen? Nun, Gott hat uns sogar erlaubt, ihn zu prüfen. Er sagt, prüft mich in Malachi 3 und in 1. Thessalonicher heißt es, prüfet aber alles. Also alles, was geschrieben steht, dürfen wir, soweit es uns möglich ist, überprüfen. Im Neuen Testament wird geschrieben von einigen Leuten aus Beröa, sie forschten täglich in der Schrift und prüften, ob es sich so verhält. Das war eine sehr gute Methode, zu prüfen. Und der Jesus hat den Leuten gesagt, tut doch das, was ich euch gesagt habe. Und dann, wenn ihr das tut, werdet ihr merken, dass diese Lehre von Gott ist. So einfach ist das. Wir sehen, es ist also prüfbar. Und wie wollen wir heute Morgen diese Sache der Bibel prüfen? Ich möchte Ihnen heute Morgen drei Gottesbeweise vorführen. Manche Leute sagen, Gott kann man nicht beweisen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das hat Kant gesagt, mein Landsmann aus Ostpreußen. Eigentlich müsste ich mit ihm halten, tue ich aber nicht. In dieser Frage lag er völlig schief. Warum? Weil Gott es uns erlaubt, ihn zu prüfen. Der erste Gottesbeweis, den ich hier durchführen möchte, ist der durch die Schöpfung. Schauen wir uns einmal einige Details der Schöpfung an. Den zweiten, den werde ich zeigen, das sind die Naturgesetze der Information. Und der dritte ist der Gottesbeweis durch die biblischen Prophetien. Und alle drei werde ich jetzt hier auch anhand von Grafiken einmal zeigen. Also zunächst der Gottesbeweis durch die Schöpfung. Die Werke der Schöpfung bezeugen uns, dass ein Gott ist. So lehrt es uns das Neue Testament. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Bibel macht also ganz eindeutig klar, wir werden einmal vor Gott stehen und niemand, kein Atheist, hat vor Gott eine Entschuldigung, wenn er sagt, ich habe nichts von dir gewusst. Ganz im Gegenteil, wir haben alle die Schöpfung gehabt, an jedem Punkt der Erde, wo wir auch gelebt haben und haben darum das deutliche Zeugnis. Vielleicht kann man die Lampe ausschalten hier, dann ist das besser zu sehen und ich werde auch nicht hier so gebraten. Vielleicht noch weniger, wenn es geht, dann ist das so deutlicher zu erkennen. Hier sehen wir ein Foto in Süd-Dakota angefertigt. Da sehen wir vier Präsidentenköpfe. Und man kann die Frage stellen, wie entsteht sowas? Nun kann man natürlich von der Evolution herkommen und sagen, ja, im Laufe von Jahrmillionen hat die Natur das hervorgebracht, durch Blitze, durch Wind und Wetter und Wolken und Regen und Frost und Hitze, alles, was es in der Natur gibt, alle Phänomene der Materie haben das zu Wege gebracht. Und wenn ich das auch hier heute so sagen würde, dann sollten Sie mir ganz schnell zeigen, wo die Tür ist, denn niemand würde das glauben und niemand nimmt das ab. Aber wenn wir sowas uns ansehen, so eine Orchideenblüte, dann sagen wir plötzlich, das hat sich im Laufe von Jahrmillionen entwickelt. Dabei ist das viel komplizierter, da steckt Leben dahinter. Kein Wissenschaftler weiß bis heute wirklich, was Leben ist. Wir haben keine Definition für Leben. Wir können nur Äußerungen des Lebens beschreiben, aber niemand kann genau sagen, was Leben ist. Und hier fängt schon die ganze Schizophrenie unserer Zeit an, dass wir bei so einem komplexen Gebilde sagen, das hat sich durch Evolution von alleine in der Materie entwickelt, ohne Zielvorgabe. Und bei dem anderen, da sagen wir, nein, das kann nicht sein. Irgendwo ist unser Denken kaputt gemacht worden. Durch ständige Bearbeitung aus der Sicht der Evolution. Oder hier auf diesem Bild sehen wir das Gehäuse eines Seeigels, von denen es Millionen und Abermillionen in den Meeren und Ozeanen gibt. Und wir sehen, wie wunderbar das strukturiert ist und gestaltet ist in Kalk. Und da ist nicht gemogelt. Die Ornamente sind sehr wunderbar angeordnet. Und das sieht so aus, dass das konstruiert ist, dass das genau überlegt ist. Und auf diesem Bild sehen wir einen dicken Baum. Der Baum ist so riesig groß, dass ich hier nur den Stamm fotografiert habe. Und da stellt sich sofort die Frage, woher weiß der Baum eigentlich, wie dick er sein muss, um eine Krone zu tragen, die viele tausend Tonnen wiegt. Ich habe selbst einige Semester an der Technischen Hochschule studiert im Fach auch Festigkeitslehre, Standfestigkeit, alle diese Dinge. Ich musste viele Formeln lernen, um so etwas berechnen zu können. Und die Frage stellt sich, woher weiß der Baum das, wie dick er sein muss? Das ist doch eine echte Frage und vor allen Dingen im Angesicht dessen, dass ich in der Vorlesung niemals dort einen Baum gesehen habe, der sich angehört hat, wie die Formeln sein müssen. Habe ich nie gesehen. Merkwürdig. Und wenn man darüber nachdenkt, stellt sich ja die Frage, woher weiß der Baum das? Das ist ja eine echte Frage. Woher kann der Baum wissen, wie das alles sein muss? Oder denken wir hier an diese Kannenpflanze, die auf Böden wachsen kann, wo es keine Mineralien gibt. Und die kann Fliegen fangen. Ich habe also Mühe, eine Fliege zu fangen, wenn die auf dem Tisch da längs läuft. Die Fliege ist meistens schneller. Aber diese Pflanzen können Fliegen fangen. Und dann haben die unten da schon so eine Pfütze drin, das ist so eine Magensäure, da werden schon einige Kollegen verdaut. Und die anderen, die reinkommen, die sagen bloß schnell weg. Und dann versuchen sie an der Wand hochzukrabbeln. Die wissen ja, an jeder senkrechten Wand können sie hochkrabbeln. Das funktioniert hier aber nicht. Die Saugnäpfe verstopfen sich von dem Wachs, das innen ausgelegt ist. Und so rutschen sie runter in einer Rutschbahn ins Verderben, kann man sagen. Wir sehen, das ist ausgeklügelt bis zum geht nicht mehr, dass diese Fliegen, obwohl sie gar nicht mit der Hand zuschlagen, Fliegen fangen können. Und noch etwas Schönes hier möchte ich Ihnen zeigen, was Sie vielleicht alle im Garten haben, so eine Sonnenblume. Und die Sonnenblume hat eine besondere Eigenart. Sie hat bei jeder Kern, den wir hier sehen, ist im Kreuzungspunkt zweier Spiralen. Kann man das erkennen? Wo sich eine links und rechts drehende Spirale kreuzen, da ist immer jeweils ein Kern. Man kann sich die Frage stellen, warum ist das so? Warum ist das so konstruiert? Und hier sehen wir das mal in der starken Vergrößerung im nächsten Bild, wie das im Einzelnen angeordnet ist. Und wenn wir das einmal nochmal stärker vergrößern, nur vor einem Plotter das mal zeichnen lassen, die Spiralen, dann sehen wir, das sind 55 linksdrehende und 89 rechtsdrehende Spiralen. Und im Kreuzungspunkt jeweils ist jeweils ein Kern untergebracht. Dann kann man die Frage stellen, warum 55 und 89 ist eine komische Zahl. Geht es nicht 50 und 100 oder sowas? Nein, das geht nicht. Und das werden wir uns einmal ansehen. Man kann den Kern jeder Sonnenblume mathematisch beschreiben. Und das muss man dann so machen, man fängt mit einem Kern Nummer n an, dann geht man n plus 1 weiter und immer so weiter, dreht das also ständig rum und dann hat man eine Formel für jeden Kern der Sonnenblume. Also so genau ist das durchdacht, mathematisch beschrieben. Und der Winkel zwischen n und n plus 1 ist 137,5 Grad. Und dieser Winkel kommt dadurch zustande, wenn man den Umfang eines Kreises nach dem goldenen Schnitt aufteilt, wie unten nach der Formel zu sehen. Und dann passiert es so, dass der Korb der Sonnenblume so aussieht. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was das Ergebnis ist. Wenn dieser Winkel genau eingehalten wird von 137,5 Grad, dann haben wir eine solche Anordnung wie in der Mitte. Dann wird der Platz des Korbes voll ausgenutzt, sodass Kern bei Kern dicht beieinander ist. Würde man den Winkel nur ein ganz klein wenig ändern, das könnte man mit dem Auge gar nicht wahrnehmen auf 138 Grad, dann ergäbe sich solch ein Bild auf dem Korb der Sonnenblume. Und was würden wir dazu sagen? Pfusch. Nicht wahr? Pfusch beim Bau, so nennen wir das ja sonst auch, wenn das irgendwie nicht klappt. Und da sehen wir, da sind ganz viele Zwischenräume. Und da würde man sagen, wenn das ein Schöpfer gemacht hat, hat er nicht so viel Mathematik gewusst, um das so anzuordnen, dass das dicht bei dicht ist, dass der Platz ausgenutzt wird. Und 136,5 Grad, dann ergibt sich das Bild, auch dort viele Zwischenräume. Aber wir sehen, der Schöpfer beherrscht die Mathematik aus dem FF natürlich und kann das gestalten. Und da sehen wir, das ist alles konstruiert, das ist darauf hingewiesen. Wir haben vorhin den Korb der Sonnenblume gesehen, das ist eine ebene Darstellung. Aber wenn die Sache dreidimensional wird, wie bei dieser Pflanze, auch da ist das voll ausgefüllt und da reicht die Mathematik von Fibonacci und von all diesen Dingen nicht mehr aus. Das wird eine erheblich kompliziertere Mathematik. Und gehen wir nochmal mit einem Schritt hinein in die Mikrowelt. In unserem Darmtrakt haben wir Millionen und Abermillionen von Kolibakterien. Und die sind sehr geschickt konstruiert, wenn man sich das mal ansieht. Die haben die Fähigkeit, dorthin zu fahren, wo die höchste Nährstoffkonzentration ist. Das ist sehr geschickt, dass das so gemacht ist, aber diese Viecherchen sind so unvorstellbar klein, dass wir sie mit bloßem Auge überhaupt nicht erkennen können. Und auf diesem allerkleinsten Raum sind 6 Elektromotoren eingebaut, die den Antrieb bewerkstelligen. Und die Umdrehungszahl ist wie beim Elektromotor 1200 Umdrehungen pro Minute. Und dann fahren die dorthin, wo sie hin müssen. Das Ganze ist informationsgesteuert. Was brauchen sie also auch auf diesem kleinsten Raum? Ein Computersystem. Denn die müssen ja die gesamte Erbinformation in die nächste Generation weitergeben. Dazu braucht es ein Computersystem mit allem, was dazugehört. Alles ist integriert in dieser unvorstellbar kleinen Miniaturisierung. Aber jetzt noch eine Frage, wo bekommen die den Strom her? Eigentlich müsste man wie hier bei meinem Computer ein Kabel haben und im Darm müssten also Millionen von Steckdosen sein. Da hat der Schöpfer gesagt, das wird zu kompliziert, das verheddert sich alles. Also was machen wir? Wir bauen das Kraftwerk gleich im Bakterium mit ein. Und so ist das auch. Es ist ein eingebautes Kraftwerk, das den Strom liefert und dann funktioniert das alles. Kein Wissenschaftler kann erklären, wie so etwas entstehen kann. Es bleibt nur eine einzige Antwort. Das ist unvorstellbar genial konzipiert und gemacht. Also wir sehen, wenn wir nur kleine Blicke in die Werke der Schöpfung hineintun, stellen wir fest, das ist so hochintelligent gemacht, das braucht einen Schöpfer. Die Evolution ohne jegliche Zielvorgabe, das ist ja die Voraussetzung bei der Evolution, kann so etwas nicht zu Wege bringen. Streichen Sie den Gedanken der Evolution vollständig aus Ihrem Gedächtnis, weil diese Idee wissenschaftlich falsch ist. Aber ich werde das jetzt noch einmal im nächsten Gottesbeweis noch mal darstellen. Wir wissen erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, dass alle Information in den Lebewesen gespeichert ist mit diesen DNS-Molekülen. Und zwar geschieht das mit vier Buchstaben: Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Mit diesen vier Buchstaben wird alles ausgedrückt, wie eine Nase geformt wird, wie ein Magen gebaut wird, wie 50.000 Proteine hergestellt werden, einschließlich Herstellungsverfahren. Was wir hier vorfinden, ist die allerhöchste Informationsdichte, die wir überhaupt kennen. Stellen wir uns vor, wir hätten einen Stecknadelkopf von diesem Material, was wir hier sehen, das DNS-Material, und würden Taschenbücher darin speichern. Wie viele Taschenbücher würden wir speichern können im Volumen eines Stecknadelkopfes? Will mal jemand schätzen? Wie hoch kann der Stapel sein an Büchern? Die Schweizer sind vorsichtig, das finde ich sehr gut. Lassen Sie sich nicht überrumpeln. Ich werde es Ihnen verraten, ich habe es selbst ausgerechnet. Der Bücherstapel kann noch 500 Mal höher sein als der Entfernung von der Erde bis zum Mond. Und das in einem Stecknadelkopf. Es muss auch eine so hohe Dichte sein, denn es muss ja alles, was zur Herstellung im Körper nötig ist, einschließlich aller Formen und aller Dinge, müssen ja auf kleinstem Raum dargestellt werden. In einer einzigen Zelle unseres Körpers ist alles gespeichert. Auch das, wie eine Nase gebaut wird oder ein Fuß oder sonst was. Aber es gibt Mechanismen, die dafür sorgen, dass an der Stelle, wo die Zelle für die Nase gewendet wird, alles andere ausgeblendet wird. Es ist unvorstellbar genial alles gemacht und geschickt dargestellt. Und hier sehen wir auf diesem Bild nochmal die Struktur dieses DNS-Moleküls. Und davon wissen wir erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Darwin hatte davon überhaupt keine Ahnung. Er wusste nichts davon, dass so gespeichert wird. Also nehmen wir es Darwin nicht übel, weil er damals diese Kenntnisse nicht hatte. Aber wir leben im 21. Jahrhundert und wir haben Kenntnis darüber. Und darum ist es nötig, dass wir umdenken. Ich nenne uns vier Naturgesetze der Information. Und die werden uns Klarheit geben, auch über verschiedene Dinge dieser Welt. Das erste Naturgesetz lautet: Information ist eine nicht materielle Größe und nicht eine Eigenschaft der Materie. Information ist etwas, was der Materie wesensfremd ist. Information kann niemals allein in der Materie entstehen. Das ist das, was sich jeder Evolutionstheoretiker wünschen würde, zeigen zu können, wie Information in der Materie entsteht. Tausende von Wissenschaftlern haben das versucht, nie ist es gelungen. Das geht einfach nicht. Weil Information nicht zur Materie zugerechnet wird, es ist eine andere Größe, eine nicht materielle Größe. Diese Eigenschaft der Information werden wir gleich noch brauchen für unsere Schlussfolgerung. Ich komme zum zweiten Naturgesetz. Irgendetwas Materielles, wie zum Beispiel physikalische oder chemische Prozesse, kann nichts Nicht-Materielles hervorbringen. Wir kennen das aus dem Bereich des Materiellen. Eine Kuh kann niemals ein Pferdefohlen zur Welt bringen und von einem Pflaumenbaum kann man keine Äpfel ernten. Immer dieses Gleichartige. Und das haben wir hier auch zwischen Materiellem und Nichtmateriellem. Nichtmaterielles kann nicht aus der Materie hervorgebracht werden. Also ein ganz grundlegendes Naturgesetz. Jetzt kommen wir zum dritten Naturgesetz, nämlich Information kann nicht in statistischen Prozessen entstehen. Also in Zufallsprozessen kann Information nicht entstehen. Also in sich selbst überlassener Materie. Nun, wenn es nicht in Zufallsprozessen geschehen kann, wie dann? Antwort, und das gibt uns, sagt uns das vierte Naturgesetz, Information kann nur durch einen intelligenten Sender entstehen. Das sind vier Naturgesetze. Wir sehen, die sind nicht kompliziert, die sind sehr einfach, wie alle Naturgesetze. Und darum können wir sie jetzt anwenden auf unsere Welt. So einfach geht das. Und schauen wir uns an, jetzt die Schlussfolgerung aus diesen Naturgesetzen. Das ist ja immer das Entscheidende in der Wissenschaft, dass wir etwas herausgefunden haben und dann wenden wir das an auf unbekannte Systeme. Nun, die erste Schlussfolgerung ist erstmal sehr wichtig. Weil der DNS-Code, den wir in allen Lebensformen finden, eindeutig innerhalb des Definitionsbereiches von Information liegt, können wir schließen, es muss zu dieser Information einen Sender geben. Und damit haben wir nachgewiesen per Naturgesetz, dass der Atheismus falsch ist. Naturwissenschaftlich falsch. Wir haben noch überhaupt nichts über die Bibel gesagt. Nur allein durch Anwendung der Naturgesetze können wir sagen, wenn jemand behauptet, es gäbe kein intelligentes Wesen über uns, von dem alles gemacht worden ist, dann ist das naturwissenschaftlich falsch. Ganz eindeutig. Als ich in Russland war und darüber berichtet habe, haben die Wissenschaftler mir gesagt, warum sind Sie nicht früher gekommen und haben uns das gesagt? Ich sage, damals hätte man mich ins Gefängnis gesteckt, wenn ich sowas hier gesagt hätte. Aber jetzt ist Freiheit und jetzt kann man das alles sagen und da waren die sehr dankbar für. Das zweite Naturgesetz, ebenso wichtig, ist dieses hier. Weil die Dichte und Komplexität der in den DNS entschlüsselten Information billionenfach größer ist als unsere gegenwärtige Technologie, denn das wissen wir heute, können wir schließen, der Sender muss höchst intelligent sein. Hochintelligent. Das sehen wir an all den Werken. Ich hielt neulich einen Vortrag an einer Universität und in dem Moment, als ich das hier sagte, meldete sich eine Studentin. Vielleicht war sie Informatikstudentin. Und sie sagte, ich verstehe, was Sie sagen wollen, wenn Sie immer vom Sender reden. Sie wollen doch letztlich sagen, es gibt einen Gott. Ich sage, ich freue mich, dass Sie selbst die Schlussfolgerung gezogen haben. Ich muss das gar nicht sagen. Das liegt so offensichtlich, das haben Sie gleich erkannt. Herzlichen Glückwunsch. Und daraufhin sagte sie, ja, Moment, jetzt kommt meine eigentliche Frage überhaupt erst. Woher weiß Gott, wie man sowas programmiert? Das war doch eine sehr gute Frage. Hochintelligente Frage. Die werde ich nie vergessen. Das ist doch eine echte Frage. Wenn da einer ist, der es gemacht hat, wer hat es ihm beigebracht? Wenn sie Informatik studiert, hat sie ja auch einen Professor, der ihr beibringt, wie man Programme schreibt. Und so hat sie das hier auch gesagt. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, das ist ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie haben es ja schon richtig gesagt, da ist ein Gott. Es gibt einfach einen zweiten Gott. Der ist noch klüger als Gott. Und der hat Gott informiert. Also so geht das. Ja, aber jetzt taucht ja sofort die Frage auf, nennen wir ihn mal den Übergott, diesen zweiten. Wer hat den informiert? Nun, da müssen wir noch einen dritten Gott haben. Einen Über-Übergott. Der ist noch klüger als der Übergott. Und was passiert, wenn wir so denken, wir brauchen wie viele Götter? Unendlich viel, immer noch einen drauf, immer noch einen drauf, immer noch einen drauf, bis wir schließlich ankommen bei unendlich. Bei unendlich, dann haben wir unendlich viele Götter, von denen wir immer sagen können, jeder Gott, der da drauf kommt, ist immer noch etwas klüger als der vorhergehende. Und dann akkumuliert sich das bis unendlich hoch. Und jetzt schauen wir uns einmal den unendlichsten Gott an, so darf man mathematisch das nicht sagen, aber ich muss das einfach so ausdrücken, also der letzte in dieser Reihe. Was können wir von dem sagen? Nun, der muss unendlich auch intelligent sein. Der muss auch unendlich viel Information haben. Das heißt, er muss alles wissen. Das haben wir jetzt durch Schlussfolgerung aus den Naturgesetzen gefunden. Aber jetzt kommt Folgendes. In der Wissenschaft machen wir es immer so, wenn wir zwei Modelle haben, die gleichwertig sind, entscheiden wir uns immer für das einfachere Modell, sie müssen nur gleichwertig sein. Und was wäre hier ein gleichwertiges Modell und einfacher? Dass wir sagen, es gibt überhaupt nur einen Gott, aber dann muss dieser eine Gott unendlich intelligent sein. Und so entscheiden wir uns. Also haben wir schon durch die Sätze der Information herausgefunden, es muss einen unendlich intelligenten Urheber geben. Ich nenne ihn erstmal nur Sender. Aber die Studentin hat es schon richtig erkannt, das muss ein Gott sein. Also haben wir deutlich herausgefunden, es braucht einen Gott, der das alles gemacht hat, der unendlich intelligent ist. Jetzt kommt noch eine schöne Sache, die wir auch daraus ableiten können, nämlich, die auch sehr wichtig ist, nämlich, was ist der Mensch? Wir Menschen können ja einen Kugelschreiber nehmen, etwas aufschreiben, auf Papier, dann haben wir Information geschrieben. Information, haben wir aber gesagt, ist eine nicht materielle Größe. Die Information kann also nicht von dem Kugelschreiber gekommen sein. Der Kugelschreiber ist ja Materie. Nun gut, dann sagen wir eben von der Hand. Kommt die Information von der Hand? Nun auch nicht. Wir brauchen die Hand, wir brauchen auch unser Gehirn. Kann es sein, dass die Information, die wir da geschrieben haben, vom Gehirn kommt? Wir machen mal eine Abstimmung. Wer ist dafür, dass die Information vom Gehirn kommt? Mal Hand hoch. Okay. Und wer ist der Meinung, sagt, das kann nicht sein? Ja, Sie haben gut gedacht, sehr scharf mitgedacht. Das Gehirn ist nämlich materiell. Und Materie kann keine Information erzeugen. Materie kann nur, auch hier auf dem Computer, kann Information auswerten, verschieben, speichern. Das kann das alles. Aber sie kann sie nicht erzeugen. Das heißt, die Information braucht eine Erzeugungsstelle, die nicht materiell ist. Das heißt, der Mensch, können wir so aus den Sätzen schließen, braucht eine Komponente, die nicht materiell ist. Und jetzt können wir mal in die Bibel hineinschauen, dann wird uns gesagt, ja, die gibt es, das ist die Seele. Die Seele ist nicht materiell. Das heißt also, alles, was wir denken, erdenken, was wir erfinden, was wir alles an neuer Information schreiben und bedenken, kommt von der Seele her. Und es gibt eine Kommunikation zwischen Seele, dem nicht-materiellen Teil, und dem Gehirn, dem materiellen Teil, wo diese Information rüber transferiert wird. Und dann im Gehirn natürlich gespeichert wird und so weiter. Also haben wir herausgefunden, durch die Sätze der Information, der Mensch muss eine Seele haben, etwas Nicht-Materielles. Und damit haben wir automatisch den Materialismus widerlegt. Den Materialismus gibt es nicht. Wir haben auch gleichzeitig den Evolutionismus widerlegt. Evolution kann nicht gehen, weil sie behauptet, in der Materie würde die Information entstehen. Das aber geht nicht. Das heißt also, diese ganze Evolution ist von vornherein ein totgeborenes Kind. Funktioniert nicht. Aufgrund von Naturgesetzen ist es prinzipiell nicht möglich, dass Information dort entstehen kann. Und das Beste ist immer in der Wissenschaft, wenn wir mit Hilfe von Naturgesetzen argumentieren. Über andere Dinge, Philosophie, kann man stundenlang, nächtelang diskutieren und da hat man immer den Eindruck, das geht patt aus wie beim Schach manchmal. Aber mit Naturgesetzen nicht. Das ist eindeutig, da kann man klare Dinge formulieren und klare Schlussfolgerungen ziehen. Wir sehen also, die Naturgesetze der Information haben uns gezeigt, es muss einen Gott geben, er muss unendlich intelligent sein, wir müssen einen nicht materiellen Anteil haben und die Evolution geht überhaupt nicht. Das ist sehr viel, was man mit Hilfe der Naturgesetze schließen kann. Es gibt so eine kleine Schrift, ganz kurz zusammengefasst, die Widerlegung der Evolution durch Naturgesetze. Wir haben einige am Büchertisch, können Sie gerne mitnehmen und später nachbestellen. Die können Sie allen möglichen Leuten geben, die durch die Evolution verseucht sind, kann man sagen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Gottesbeweis. Also wir sehen, die Naturgesetze der Information liefern uns einen klaren Gottesbeweis. Einmal hatten wir es schon gesehen durch die Schöpfung, dann auch durch die Naturgesetze der Information. Und jetzt zeige ich Ihnen einen dritten Beweis. Das ist der Gottesbeweis durch die Prophetien. Ein amerikanischer Bibellehrer hat einmal die Bibel daraufhin geprüft, wie viele bereits erfüllte prophetische Aussagen in der Bibel enthalten sind. Und er kommt auf die erstaunliche Zahl von 3268. Und wir stellen fest, es gibt keine Prophetie, die sich anders zugetragen hat, als vorausgesagt wurde. Ich hatte gestern Abend ein sehr interessantes Gespräch mit einem jungen Mann, der hat wirklich scharf mitgedacht und er sagte mir, ich kann ja auch so ein Buch schreiben und alles Mögliche reinschreiben, auch was sein wird. Und er sagte mir als Beispiel, ja wissen Sie, ich schreibe da rein, im nächsten Jahr wird in Schweden ein blondes Mädchen geboren. Ich sage, sehr gut, was Sie gesagt haben, aber dazu brauchen Sie keine Prophetie. Das wird sowieso der Fall sein. Das ist dann ungefähr so von der Art, wie wir so im Sprichwort sagen, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Das ist immer richtig, das ist keine Aussage. Prophetien sind von anderer Art, die legen sich fest. Natürlich, alles, was man in dieser Welt sagt, das habe ich so inzwischen schon erfahren, hat auch immer Kritiker. Und bezüglich der Prophetien gibt es auch kritische Einwände, nämlich sie sind nicht klar erkennbar. Ein Einwand. Ein anderer, sie haben sich zufällig im Laufe der Geschichte erfüllt, also rein zufällig. Oder dritter Einwand, sie wurden erst nach der Erfüllung aufgeschrieben. Das ist sogar ein Argument, das moderne Theologen verwenden. Und so datieren sie auch biblische Bücher, sie sagen, es musste erst erfüllt werden und dann ist es aufgeschrieben worden. Nun, alle diese drei Argumente wollen wir einmal prüfen. Wir prüfen, das ist sehr gut, dass wir prüfen. Ich nehme als Beispiel einmal die Zerstreuung Israels und die Rückkehr. Also, zunächst einmal im 5. Buch Mose steht, denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Welt bis ans andere. Dazu wirst du unter denselben Völkern kein bleibend Wesen haben und deine Fußsohlen werden keine Ruhe haben. So lesen wir es im 5. Buch Mose. Das heißt also, Gott sagt, wenn ihr ungehorsam seid, werde ich euch zerstreuen über alle Völker. Sie sind immer noch zusammen, da sagt Gott schon, ich bringe euch auch wieder zurück. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel geführt hat aus dem Lande der Mitternacht und aus allen Ländern, dahin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Interessant ist, in dem Text steht hier, ist die Rede vom Land der Mitternacht. In der Sprache der Bibel ist das Land im Norden. Es ist bemerkenswert, seit 1989 sind aus der ehemaligen Sowjetunion 840.000 Juden zurückgeführt. Also das Land, das am meisten Juden hergegeben hat. Das ist bei Jeremia erwähnt. Nun, das ist seit 1989. Der Staat Israel wurde 1948 gegründet. Die Bibel war längst abgeschlossen und das hat sich erst fast 2000 Jahre später erfüllt, was Gott versprochen hat. Also stimmt nicht der Einwand, dass es erst aufgeschrieben wurde, nachdem es sich erfüllt hatte. Außerdem ist der Einwand auch entkräftet, dass man das nicht klar erkennen kann, was die Bibel sagt. Die Prophetien sind in einer Weise geschrieben, dass das jedermann verstehen kann. Sicherlich gibt es Stellen, wo man tiefer forschen muss, um das zu verstehen, aber immer kann man es zeigen und herausbekommen. Jetzt wollen wir Folgendes machen, wir wollen uns die erfüllten Prophetien einmal mit Hilfe der mathematischen Wahrscheinlichkeit ansehen. Und zwar greife ich jetzt dieses Argument heraus, insbesondere, sie haben sich zufällig im Laufe der Geschichte erfüllt. Nun, das können wir einmal mathematisch berechnen. Ich nehme einmal an, die Wahrscheinlichkeit zur Erfüllung einer Prophetie beträge 50%. Also ungefähr so viel, wenn ich einen Euro hochwerfe, wenn die Zahl zu sehen ist, das ist 50%. So eine hohe Wahrscheinlichkeit nehme ich an für jede beliebige Prophetie. Wenn ich das tue, liege ich mathematisch absolut auf der sicheren Seite. Also so macht man das in der Mathematik und dann kann man da auch berechnen. Jetzt haben wir diese Zahl schon gesehen nach Dick, diesem amerikanischen Bibellehrer, 3268. Nun, was müssen wir rechnen jetzt? Nun, wir rechnen, wenn die Bibel eine einzige Prophetie hätte, dann müssten wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese eine sich erfüllt, sind 50% oder 0,5. Und jetzt müssen wir nur einen einzigen Satz der Wahrscheinlichkeitslehre rechnen, dass man dann, wenn es unabhängige Ereignisse sind und die sollen sich beide erfüllen, dann muss man die Wahrscheinlichkeiten miteinander multiplizieren. Also gäbe es zwei Prophetien in der Bibel, dann müsste man sagen 0,5 mal 0,5 ist 0,25. Wir sehen also schon, die Wahrscheinlichkeit wird kleiner, wenn sich mehrere Prophetien alle gleichzeitig erfüllen sollen. Nun, wenn die Bibel aber 3268 Prophetien enthält, müssen wir rechnen 0,5 hoch 3268. Das können wir sogar mit dem Taschenrechner, wenn wir Logarithmen einsetzen, dann kommen wir auf 1,7 mal 10 hoch minus 984. Eine schöne Zahl, nämlich, warum? Die hat 0, und dann kommen 983 Nullen nach dem Komma. Und dann taucht erst die erste Ziffer aus. Das ist eine Zahl, die kann sich niemand mehr vorstellen. Ja? So geht es uns allen. Keiner kann sich das vorstellen. Aber diese Zahl ist unvorstellbar wichtig für uns, weil davon auch abhängt, ob die Bibel wahr ist oder nicht. Das ist sehr wichtig. Also kommt es darauf an, dass wir uns diese Zahl merken. Vergessen Sie die bitte nie wieder. Ziehen Sie Ihren Laptop raus oder was Sie hier haben und schreiben sich diese Zahl auf. 10 hoch minus 984. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich 3268 Prophetien zufällig erfüllen. Nun, davon brauchen wir jetzt eine Vorstellung von dieser unglaublich kleinen Zahl. Und dazu habe ich mir das Ameisenmodell überlegt. Ich dachte, Ameisen kennt jeder. Ich kann in jedem Land dieser Welt hinkommen, auch in die Schweiz. Ihr habt auch Ameisen, sogar verschiedene Sorten. Das ist so schön, dass das jeder dann auch nachvollziehen kann. Nun, wir haben hier auf dem Bild, sehen wir unten 5 Ameisen. 4 sind schwarz und eine ist rot. Es gibt ja auch rote Ameisen. Und jetzt stellen wir uns vor, wir tun diese Ameisen so in einem Topf oder in einem Glas hinein und schütteln ordentlich und greifen zufällig hinein mit verbundenen Augen eine Ameise. Wie wird sie aussehen? Na, höchstwahrscheinlich schwarz. Denn es sind ja mehr schwarze drin und nur eine rote. Also jetzt diese eine rote Ameise, die ist jetzt im Folgenden von ganz großer Bedeutung. Halten wir also die eine rote Ameise immer im Gedächtnis. Nun müssen wir uns davon eine Vorstellung verschaffen. Stellen wir uns vor, wir hätten so ein Wasserglas hier mit Ameisen. Da würden 20.000 Ameisen reinpassen und eine davon soll jetzt rot sein. Alle anderen sind schwarz. Mit verbundenen Augen greifen wir eine. Wie wird sie aussehen? Na, höchstwahrscheinlich schwarz. Die Wahrscheinlichkeit kann man ausrechnen, nämlich 0,00005. Also nur 4 Nullen nach dem Komma, wir sehen das viel zu wenig. Was müssen wir machen? Wir müssen mehr schwarze Ameisen nehmen. Was tun wir? Wir nehmen eine ganze Badewanne voll, da passen 36 Millionen rein. Aber diese Wahrscheinlichkeit ist auch noch nicht heranreichend an die kleine Zahl, die wir eben gehört haben. Aber ich habe hier so eine Zahl hingeschrieben, NP gleich 25, das soll heißen, hätte die Bibel genau 25 erfüllte Prophetien, dann kämen wir mit einer Badewanne voller Ameisen, da drin eine rote, zurecht. Wenn wir zufällig eine ziehen, dann wäre das die gleiche Wahrscheinlichkeit. Aber es sind ja viel mehr Ameisen. Zum ersten Mal habe ich über diese Ameisengeschichte erzählt in Portugal. Und das war naheliegend dann zu sagen, also ihr lieben Leute, es war an der Universität in Lissabon, es waren alles nur Wissenschaftler. Und ich sagte, wir werden jetzt Folgendes tun, wir werden ganz Portugal mit einer Ameisenschicht versehen. Und zwar habe ich gesagt, 5 Meter hoch. Also ganz Portugal wird mit einer 5 Meter hohen Ameisenschicht versehen und irgendwo verstecken wir die eine rote Ameise. Und jetzt wollen wir durch Zufall die eine finden. Was machen wir? Wir mieten uns einen Düsenjet, fliegen über Portugal und sagen wir dem Piloten, jetzt Absturz in den Ameisenhaufen hinein, machen die Tür auf und greifen eine Ameise. Wie wird sie aussehen? Die Wahrscheinlichkeit kann man ausrechnen, das ist 10 hoch minus 20. 10 hoch minus 20 ist eine sehr interessante Zahl. In der Physik sagt man, wenn ein Ereignis die Wahrscheinlichkeit 10 hoch minus 20 hat, dann ist das in unserer Welt schon ein unmögliches Ereignis. Also wir können sagen, Durch Zufall werden wir diese Ameise nicht finden. Wenn die Bibel 65 Prophetien enthielte, dann wäre diese Sache mit den Ameisen über Portugal ein gutes Beispiel. Dann fragte ich die Wissenschaftler, ja, was soll ich jetzt machen? Und dann sagten die, ja, sie müssen die ganze Erde bedecken mit Ameisen. Die ganze Erdoberfläche aber nicht 5 Meter, sondern 10 Meter. Nun, das kann man ausrechnen, nicht wahr? Und wir sehen, die Wahrscheinlichkeit ist 10 hoch minus 24. Wir sind noch weit weg von 10 hoch minus 984. Wir decken damit gerade erst 78 Prophetien weg. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir ganz radikal vor und füllen ein ganzes Universum mit Ameisen. Natürlich schwarzen. Und eine rote Ameise befindet sich irgendwo in diesem riesigen Ameisenuniversum. Und jetzt müssen wir die finden. Was machen wir? Jetzt brauchen wir eine Rakete. Die muss natürlich mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, durch den Ameisenbrei hindurch. Und wir fliegen 20 Millionen Jahre. So muss man schon ansetzen, solche Zeiten. Und dann machen wir die Luke auf und greifen eine Ameise. Wie wird sie aussehen? Nicht wahr? Die Wahrscheinlichkeit ist wieder berechenbar und wir sehen, diese Wahrscheinlichkeit ist 10 hoch minus 86. Also wir sind immer noch weit entfernt von dem, wo wir hin wollten, 10 hoch minus 984. Was machen wir jetzt? Jetzt erfinden wir neue Universen und wir sagen nicht nur ein Universum, wir müssen viele Universen füllen. Aber die Frage, wie viele? Vielleicht 10 Universen oder 100 oder vielleicht sogar 1000 Universen. Nun, ich will jetzt dann nicht noch mehr Beispiele bringen. Ich sage einfach das Ergebnis. Wir brauchen 5 mal 10 hoch 900, 800, nee, 896 Universen. Und das ist eine Zahl mit 896 Nullen. Jetzt haben wir ein Äquivalent dazu, die Wahrscheinlichkeit durch Zufall, die eine rote Ameise in den vielen Universen zu finden, wäre gleichbedeutend, dass sich 3268 Prophetien zufällig erfüllt hätten. Jetzt haben wir es endlich. Natürlich gibt es überall Kritiker. Und so sagte mir neulich jemand, es kann ja sein, dass der gute Mann aus Amerika sich verrechnet hat beim Zählen der Prophetien. Und ich fragte, wie viel denn? Na, sagt er, vielleicht 10%. Ich sage, seien wir großzügig, 50% können wir sogar anrechnen. Dann kommen wir immer noch auf 10 hoch 4, auf 406 Universen. Also selbst wenn der sich verrechnet hätte beim Zählen, es spielt keine Rolle. Darum können wir jetzt unsere Schlussfolgerungen ziehen. Was sind die Schlussfolgerungen? Die erste Schlussfolgerung ist die. Es ist unmöglich, dass die erfüllten prophetischen Aussagen sich zufällig erfüllen konnten. Das ist das klare Ergebnis. Der Einwand also, die Prophetien haben sich im Laufe der Zeit zufällig erfüllt, ist damit mathematisch widerlegt. Eindeutig. Das kann keiner mehr als Argument vorbringen. Kommen wir zur zweiten Schlussfolgerung. Da die prophetischen Aussagen sich nicht zufällig erfüllen konnten, bedarf es eines allmächtigen und allwissenden Gottes, der die Prophetien im Voraus nennen konnte und später aufgrund seiner Allmacht auch in Realität umgesetzt hat. Damit haben wir einen weiteren Gottesbeweis. Es geht nicht ohne Gott. Wir kommen zur dritten Schlussfolgerung. Da die Erfüllung der Prophetien nur durch einen Gott möglich ist, haben wir durch unsere Rechnungen einen prophetisch-mathematischen Gottesbeweis erbracht. Wir können das auch so sagen, die Idee des Atheismus wurde widerlegt. Wir sehen also, wir haben jetzt einen zweiten Weg gefunden, den Atheismus zu widerlegen. Vorhin war das mit Hilfe der Sätze, der Naturgesetze, der Information. Jetzt die vierte Schlussfolgerung. Da es bei unserer Betrachtung um die Propheten in der Bibel ging, ist der eben genannte Gott kein anderer Gott als der lebendige Gott der Bibel. Wenn uns entgegengehalten wird, ja, aber es gibt ja viele Götter in den Religionen. Sie haben keine Prophetien, sie kommen nicht in Frage. Ich habe viele Vorträge in Kasachstan gehalten, an den Universitäten, und nach jedem Vortrag, wo ich über Bibel und Naturwissenschaft gesprochen habe, meldete sich ein Student oder eine Studentin immer mit der Frage, die kam überall vor, warum haben Sie nicht über den Koran gesprochen? weil ja Kasachstan weitgehend ein islamisch geprägtes Land ist. Dann habe ich gesagt, das war die schönste Frage, die man mir stellen konnte. Da konnte ich sagen, wissen Sie, die Bibel ist das einzige Buch der Weltgeschichte, in dem es erfüllte Prophetien gibt. Kein anderes Buch leistet das. Und ich wollte Ihnen das Beste bringen, was es gibt. Das ist die Bibel. Keine weitere Frage mehr. Der Koran kennt sowas nicht. Wenn Sie diskutieren mit jemandem über den Koran, dann sagen Sie bitte, zeigen Sie mir nur eine einzige Prophetie, die sich erfüllt hat. Fünfter Punkt. Wir haben den Nachweis erbracht, dass mindestens alle diejenigen Teile der Bibel, die Prophetien benennen und ihre Erfüllung beschreiben, wahr sind. Sechste Aussage. Wenn sich 3268 Prophetien bereits erfüllt haben, können wir annehmen, dass sich auch die noch nicht erfüllten, zum Beispiel die Wiederkunft Jesu oder das Ende der Weltgeschichte, sich genauso erfüllen werden. Wir sehen also, wir stehen auf ganz festen, felsenfesten Boden, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen und der Bibel glauben. Wenn wir für große Teile der Bibel den Nachweis der Wahrheit erbringen konnten, dann ist es geradezu zwingend, dass die ganze Bibel wahr sein muss. Auch das erste Kapitel der Bibel, das von so vielen angezweifelt wird, glauben Sie der ganzen Bibel. Aus gutem mathematischen Grund. Diese sieben Schlussfolgerungen fasse ich nochmal in zwei zusammen, damit wir das sehr deutlich zur Kenntnis nehmen. Die Existenz eines allwissenden und allmächtigen Gottes wurde durch prophetisch-mathematischen Beweis nachgewiesen. Das ist die erste Gesamtschlussfolgerung. Und jetzt kommen wir zur zweiten Schlussfolgerung als Gesamtes. Die Bibel ist von Gott und sie ist wahr. Das ist unser Ergebnis. Dann, wenn das so ist, dann wissen wir, wer Gott ist und auch wer Jesus ist. Dann können wir die Welt deuten und dann können wir Irrtümer entlarven. Die Bibel hat also die Prüfung bestanden, dass alles wahr ist. Wenn die Bibel wahr ist, dann können wir jede Unwahrheit mit der Bibel entlarven. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn die Leute uns sagen, die Welt ist von alleine entstanden, dann sagen, wenn der Bibel steht so, die Bibel ist wahr, damit ist diese Idee falsch. Wir können viele philosophische Ideen einfach vom Tisch fegen und sie sagen, es ist falsch. Die Philosophen sagen, der Mensch ist gut. Die Bibel sagt, das Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Wer hat recht? Die Bibel. Wir müssen nur die Nachrichten einschalten, dann sehen wir das bestätigt, was die Bibel uns sagt. Das, was Darwin uns gesagt hat, können wir als historische Betrachtung ansehen, aber hat nichts mit Wahrheit zu tun. Absolut gar nichts. Durch die Erkenntnisse, die wir heute haben, ist es eine überholte Idee. Seien Sie ganz konsequent und werfen das in die Mülltonne der Weltgeschichte. Das ist der richtige Platz für diese Idee. Es bleibt dabei, was die Bibel sagt, Gott schuf ein erstes Menschenpaar. So ging das los. Kein Evolutionstheoretiker kann erklären, wie es losging. Die Bibel sagt es. Die Bibel sagt, aus der Hand des lebendigen Gottes ging ein erstes Menschenpaar hervor. Und zu diesem Menschenpaar hat er gesagt, mehret euch. Erfüllet die Erde. Und da sind wir dabei. Das ist doch gut. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Hinweis. Wir haben drei Gottesbeweise gehört. Aber durch das Akzeptieren eines Gottesbeweises ist man noch nicht zum Glauben gekommen. Das kann man alles akzeptieren. Man kann sagen, das stimmt. Wunderbar, die Herleitung, alles ist okay. Aber deswegen glaubt man noch lange nicht. Und das will ich einmal auch zeigen, wie das geht. Erst durch eine persönliche Hinwendung zu Jesus Christus wird man gläubig. Das ist auch die Aussage der Bibel. In Johannes 3, Vers 15, da lesen wir das. Alle, die an ihn glauben, haben das ewige Leben. Und nur diejenigen, die an Jesus Christus glauben, nicht für wahr halten. Der Apostel Paulus, der macht sich das sehr einfach. Er sagt in Apostelgeschichte 24, 14, ich glaube allem, was geschrieben steht. Das sollte auch unsere Auffassung sein, dass wir allem glauben. Der Apostel Paulus hat an keiner Stelle des Neuen Testaments gesagt, ich verstehe alles. Hat er nie gesagt. Aber er glaubt alles. Wir müssen auch nicht alles verstehen, aber wir dürfen allem glauben. Die Bibel ist das einzige Buch, das von Gott ist. Drei Autoren hat die Bibel. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Paulus sagt, ich habe es direkt von Jesus Christus bekommen und vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. So ist die Bibel entstanden. Gott hat also diese Information treuen Leuten anbefohlen und die haben das unter Beibehaltung ihrer Persönlichkeit niedergeschrieben. Wobei Gott darauf geachtet hat, dass nichts falsch niedergeschrieben wird. Das ist der Grund, warum die Bibel wahr ist. Was ist nun die Hauptbotschaft der Bibel? Lässt sich zusammenfassen in einem Satz. Ich bin verloren, aber es gibt einen Retter. Wir haben vorhin das Bild von der Kannenpflanze gesehen, wo die Fliege unbedingt verloren ist. Sie befindet sich auf einer Rutschbahn ins Verderben. Sie landet dort im Verderben, in dieser Magensäure. Und das ist die Situation, bildlich gesprochen, auch von uns allen auf dieser Erde. Im Sündenfall haben wir uns getrennt von Gott. Dann haben wir selbst genug gesündigt. Stellt euch vor, ich konnte schon als vierjähriger Junge lügen. Meine Mutter hat mir das nie beigebracht. Ich konnte das von ganz alleine. Wie kommt das? Wir sind infiziert von der Sünde. Lüge ist Sünde. Sünde trennt von Gott und damit sind wir ausgeschlossen vom Himmel. Das ist die Situation. Aber, das kommt das große aber es gibt einen Retter. Es gibt einen, der das nicht will. Nochmal ganz kurz die Situation zusammengefasst. Die Bibel sagt uns, es ist kein Unterschied, sie haben alle gesündigt und haben nicht das, was Gott gesagt hat, was wir tun sollten. Und die Bibel sagt, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und das finden wir an vielen Stellen der Bibel. Und der Jesus sagt in Matthäus 25, und sie werden hingehen zur ewigen Strafe. Das darf man nicht verschweigen. Das ist auch klare Aussage der Bibel. Also wir befinden uns nach diesen Aussagen in der Kanne und kommen nicht raus. Aber einer kann uns rausholen. Das ist der Retter, Jesus. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist für mich unfassbar, dass man das alles in einem einzigen Satz ausdrücken kann. Wir sind verloren, es gibt einen Retter. Gott will, dass wir gerettet werden, weil er uns liebt. Alles steht da drin. Und dann sagt der Jesus auch in Matthäus 25, sie werden hingehen, die Gerechten, in das ewige Leben. Wir sehen also, es hängt von unserer Entscheidung ab, wohin wir einmal hingehen wollen. Das will ich zum Schluss in einem letzten Bild nochmal darstellen. Vom Sündenfall infiziert haben wir selbst alle gesündigt. Adam und Eva kamen in den geistlichen Tod, sie waren getrennt von Gott. Dieses Rechteck, was wir hier sehen, das ist unser irdisches Leben, das mit Geburt beginnt und mit dem leiblichen Tod endet. Und dann gibt es zwei Wege nach dem Tod. Wir sehen hier diese dicke schwarze Linie, das ist der Zug des Todes, das ist das richtige Bild. Wir sitzen im Zug des Todes und wohin fahren wir mit dem Zug? Wir fahren in den ewigen Tod. Die Bibel nennt das auch Hölle. Wegen der Sünde. Wenn wir so bleiben, wie wir sind, landen wir dort. Aber Gott, haben wir schon gehört, will das nicht. Und zwar in der Spanne des irdischen Lebens müssen wir aus dem Zug aussteigen und kommen zum lebendigen Glauben, wo Gott unser Vater wird und der Jesus unser Retter wird. Dann sterben wir zwar den leiblichen Tod, aber kommen direkt in das ewige Leben. Das ist das, wozu Gott uns einlädt, dass wir diesen Weg beschreiten, den Weg zum ewigen Leben. dieser Zug, den nenne ich einmal den Lebenszug, und den Lebenszug, den hat der Herr Jesus gezimmert. Und als er am Kreuz ausgesprochen hat, es ist vollbracht, da war der Zug fertig. Und jetzt können wir einsteigen. Jedermann. Jeder kann einsteigen in den Zug des Lebens und er wird sich im Himmel wiederfinden. Ist das nicht gewaltig? Weil der Jesus euch einen wunderbaren Zug gemacht hat. Dieser Zug wird das Ziel mit Gewissheit erreichen. Warum? Weil der Herr Jesus der Lokführer dieses Zuges ist. Das ist so schön zu wissen. Er ist der Lokführer. Der andere Zug hat auch einen Lokführer, und das ist der Teufel. Und der will uns ins Verderben bringen. Und so kommt es darauf an, dass wir in der Spanne unseres Lebens aussteigen aus diesem gefährlichen Zug des Todes und in den Zug des Lebens einsteigen. Wenn Sie nicht gewiss sind, in welchem Zug Sie sitzen, bleiben Sie zurück, dass wir darüber sprechen, darüber beten und dass wir heute in der Gewissheit nach Hause gehen, ich sitze im richtigen Zug, der mich himmelwärts bringt. Bei einem Vortrag verwendete ich dieses Bild, kommt hinterher ein junger Mann zu mir. Und ich fragte ihn, ich sage, wo bist du? Das hat er folgende Antwort gegeben, die fand ich sehr treffend, sehr pfiffig. Er sagt, ich stehe auf dem Bahnhof. Er hatte das gut verstanden. Der hatte erkannt, aus diesem Zug des Todes steige ich sofort aus. Er war rausgesprungen, er stand auf dem Bahnhof. Dann sagte er mir, jetzt zeigen Sie mir, wie man in den anderen Zug einsteigt. Das war die beste Frage, die es gibt. Das habe ich ihm erklärt, wir haben zusammen gebetet und jetzt fährt er fröhlich, wirklich fröhlich, im Zug des Lebens weiter. Und das kann an uns genauso geschehen, wenn wir an dieser Stelle noch nicht angekommen sind, dass wir sagen, heute steige ich um in den Zug des Lebens. Wenn wir eingetragen im Buch des Lebens, was Besseres kann uns gar nicht passieren. Das ist auch der Grund, warum ich hin und her reise, um den Menschen diese beste Botschaft, die es gibt, weiterzugeben. Das ist ja die beste Botschaft, die es gibt. Wenn ich sagen würde, wir kriegen heute 10.000 Franken geschenkt, wäre auch eine ganz gute Botschaft, aber das gibt man irgendwo aus, verplempert das vielleicht irgendwo, nachher am Ende des Lebens hat man nichts davon. Aber wenn Sie eine Entscheidung für Jesus treffen, das hat Ewigkeitsbedeutung. Also reicher können wir gar nicht werden, wenn wir so zu meinem Jesus kommen. Übrigens nebenbei gesagt, ich habe Ihnen gezeigt vorhin Braunschweig. Ich bin übrigens der reichste Mann von Braunschweig. Warum? Weil ich Eigentümer eines ganzen Himmels bin. Das ist mir geschenkt durch den Herrn Jesus. Aber ich kann verraten, es gibt in Braunschweig noch mehr solcher reichen Leute. Und ich habe hier in der Schweiz auch schon viele solche Leute kennengelernt. Aber wer noch nicht so reich ist, der kann auch heute Morgen der reichste Mann oder die reichste Frau von Quad oder Umgebung werden. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um reich zu werden. Gott segne uns in unserer Entscheidung. Ich möchte noch mit uns beten zum Abschluss. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du der Retter bist. Wir danken dir, dass du dich offenbart hast, auch in deinem Wort, was wir prüfen können aus allerlei Sicht, aus der Sicht der Informatik, aus der Sicht der Mathematik. Und wir stellen fest, dein Wort ist tragfähig. Es hält jeder Prüfung stand. Dein Wort ist wirklich wahr. Wir können uns wirklich darauf verlassen. Herr, so nimm Dank dafür, dass du uns so etwas Kostbares anvertraut hast, dass wir dir glauben dürfen und dir folgen dürfen. Und wen du heute rufen willst, dann rufe ihn mit einem heiligen Ruf zu dir und mache ihn reich mit dem ganzen Himmel. Danke, dass du das heute schenken willst. Amen. Vielleicht noch ein paar kurze Hinweise zum Büchertisch und CD-Tisch. Es gibt dort ein Buch, so steht es geschrieben. Da ist dieser Gottesbeweis durch die Prophetie ausführlich erklärt. Wer das nochmal nachrechnen will und nochmal nachprüfen will, so steht es geschrieben. Dann hier ein Buch Schatzsucher und ein Parallelbuch dazu heißt Schatzfinder. In diesen beiden Büchern sind Zeugnisse aus allen 5 Erdteilen drin. Und zwar von Personen, die ich alle unterwegs persönlich